Viele Christen verbinden Gottes Gericht fast ausschließlich mit der Verdammnis der Ungläubigen. Die Bibel zeichnet jedoch ein anderes Bild. Gott beginnt sein gerechtes Richten bei seinem eigenen Haus, um seine Kinder auf seine Herrlichkeit und auf die kommende Ruhe vorzubereiten. Wer diese Regierung Gottes übersieht, verkennt, wie ernst Gott unser Leben, unser Wachstum und unseren Dienst nimmt und wie groß die Gnade ist, mit der er uns durch alles hindurch zu seiner endgültigen Sabbatruhe führen will. Das Gericht im Haus Gottes und die väterliche Regierung. Wenn Petrus schreibt, dass die Zeit gekommen ist, dass das Gericht anfange beim Hause Gottes, öffnet sich ein Blick in die verborgene Regierung des Vaters über sein eigenes Haus. Es geht nicht darum, dass Gott seine Kinder nochmals über ihre ewige Rettung richtet, als stünde ihr ewiges Schicksal wieder zur Disposition. Sondern der heilige Gott nimmt sein eigenes Haus so ernst, dass er es nicht sich selbst überlässt. Wie jeder verantwortungsvolle Vater bringt er zuerst sein eigenes Haus in Ordnung, bevor er über andere urteilt. Sein Gericht über die Welt wäre hohl, wenn er nicht zuvor an seinen Kindern sichtbar machte, wie ernst ihm Heiligkeit ist. Darin zeigt sich nicht nur seine Gerechtigkeit, sondern auch seine innige Liebe. Er kann nicht dulden, dass seine Söhne und Töchter sich mit einem Leben zufrieden geben, das seinem Wesen widerspricht. So erklärt sich, warum wir manchmal seine Hand als zurechtweisend erfahren, gerade da, wo wir ihm gehören. Diese Hand ist nicht die eines Richters im Strafprozess, sondern die eines Vaters, der erzieht, ordnet und läutert. 1. Petrus 4,17 sagt, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Hause Gottes, wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? In diesem Vers sehen wir, dass es unterschiedliche regierungsmäßige Handlungen Gottes gibt. Gott handelt mit seinem Haus, das heißt mit seinen Kindern, auf eine bestimmte Weise und zu einer bestimmten Zeit, und mit denen, die dem Evangelium nicht gehorchen, handelt er auf eine andere Weise und zu einer anderen Zeit. Diese väterliche Regierung Gottes hat zwei Seiten, eine heutige, die sich in unserem persönlichen Leben und in der Gemeinde vollzieht, und eine zukünftige, die sich im kommenden Reich zeigt. Schon jetzt benutzt der Herr Umstände, Brüder und Schwestern, sein Wort und auch innere Unruhe, um uns zurechtzubringen. Er deckt verborgene Muster auf, stellt uns zur Rede, entzieht uns manchmal scheinbare Sicherheiten, damit unser Leben seiner Heiligkeit entspricht. Doch die Schrift weist darüber hinaus auf eine zeitlich begrenzte, aber ernste Disziplin im kommenden Reich hin. Wenn in Matthäus 25, 30 heißt, und den unnützen Knecht wirft hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, ist nicht von ewiger Verdammnis die Rede, sondern von schmerzhafter, heilender Zucht, durch die Gott seine Kinder zur Reife bringt. Der Vater verwirft seine Kinder nicht, aber er nimmt ihnen zeitweise Vorrechte, um ihr Herz von der Leichtfertigkeit zu lösen und sie für das gemeinsame Regieren mit Christus in der kommenden Sabbatruhe vorzubereiten. Wer dieses Handeln erkennt, muss vor Gottes Heiligkeit nicht fliehen, sondern kann im Vertrauen bleiben, hinter jeder scharfen Linie seiner Regierung steht das Ziel, uns in ein Haus zu verwandeln, das seiner Heiligkeit entspricht und an seiner königlichen Ruhe Anteil hat. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Hause Gottes, wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und den unnützen Knecht wirft hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Gottes gerichtliches Handeln in seinem Haus will uns nicht niederdrücken, sondern wach und empfänglich machen. Wer seine Zucht als Liebesruf versteht, gewinnt einen anderen Blick auf Prüfungen, Korrektur und Verlust von scheinbaren Vorteilen. In der ruhigen Gewissheit, dass unsere ewige Rettung in Christus gesichert ist, können wir seine gegenwärtigen Eingriffe als Vorbereitung auf die künftige Sabbatruhe annehmen. So wird auch strenge väterliche Regierung zur Quelle einer tieferen Ehrfurcht, einer gereinigten Hoffnung und eines wachsenden Vertrauens, dass der Vater es sich nicht nehmen lässt, sein Haus auf die Herrlichkeit mit Christus vorzubereiten. Wachstum im Leben statt nur Vergebung der Sünden. Gott hat nie beabsichtigt, ein Universum voller äußerlich korrekter, fehlerfreier Wesen zu schaffen, die zwar tadellos funktionieren, aber innerlich leer von ihm bleiben. Sein ewiger Vorsatz geht tiefer, er will sich selbst in sein auserwähltes Volk hineinsehen, Menschen zu seinen Kindern machen und sie mit seinem eigenen Leben erfüllen. In 1. Mose begegnet uns nicht zuerst ein Gesetzeskatalog, sondern ein Gott, der Leben hervorbringt, der sät, pflanzt und einen Garten pflanzt, in dem der Baum des Lebens im Zentrum steht. Als Christus kommt, nimmt dieser Vorsatz Gestalt an, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Vergebung der Sünden öffnet die Tür zu dieser Geburt aus Gott, sie ist aber nicht das Ziel, sondern der Anfang eines Weges im göttlichen Leben. Gottes Absicht ist nicht, ein Universum zu haben, das mit ordentlichen, sauberen, gerechten, sündenlosen Menschen gefüllt ist. Wie wir gesehen haben, besteht Gottes Vorsatz darin, sich selbst in sein auserwähltes Volk zu sehen und es zu seinen Kindern zu machen. Sobald wir durch Wiedergeburt zu Gottes Kindern geworden sind und Gottes Leben als unseren Samen und Inhalt haben, müssen wir mit Gott und in Gott wachsen und vollständig verwandelt werden, indem wir mit all seinen göttlichen Elementen durchdrungen werden. Weil Gottes Ziel Wachstum im Leben ist, geht sein Umgang mit unserer Sünde weiter, als wir oft denken. Er beschränkt sich nicht darauf, einzelne Verfehlungen zu streichen, sondern legt die Wurzeln frei, die dieses Leben behindern, Sünde als Macht, die Welt mit ihren Verlockungen und das Hartnäckige selbst. Wenn Gott Sünde anspricht, will er nicht nur beruhigen, sondern Blockaden entfernen, die seinen Fluss in uns hindern. Darum heißt es in 1 Johannes 1:7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das Licht entlarvt, das Blut reinigt, und beides zusammen öffnet Raum für Wachstum im Leben. Wer fällt und aufrichtig umkehrt, erlebt Gottes Treue in der Vergebung und zugleich seinen leisen, aber bestimmten Ruf weiterzugehen, sich nicht in einem Kreislauf ständiger Wiederholung festzusetzen. Wer sich dagegen mit Vergebung als Endpunkt zufrieden gibt, bleibt zwar gerettet, verfehlt aber im Erleben die Tiefe von Gottes Vorsatz und bleibt kindlich, wo Gott Reife schenken will. Das Neue Testament verbindet dieses Wachstum im Leben mit der kommenden Sabbatruhe. In Hebräer 4, 9-11 heißt es, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volke Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Diese Ruhe ist mehr als die Tatsache, gerettet zu sein, sie ist die herrliche Erfahrung des Mitruhens und Mitregierens mit Christus im kommenden Reich. Dorthin führt kein Weg über bloß formale Korrektheit, sondern über inneres Reifen. So wird jede Erfahrung von Vergebung zu einem neuen Startpunkt, nicht zu einem Endpunkt. Gott hebt uns auf, um uns weiter wachsen zu sehen. In dieser Perspektive wird selbst das schmerzliche Offenlegen alter Muster zu einem Zeichen seiner unbeirrbaren Geduld. Er gönnt sich keine Ruhe, bevor seine Kinder in das Maß von Reife hineingewachsen sind, das sie fähig macht, an seiner Sabbatruhe Anteil zu haben. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden, im Osten, und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott der Herr ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Speise, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wer erkennt, dass Gott mehr will als gereinigte Akten, sondern gewachsene Kinder, beginnt anders mit Schuld, Schwäche und Scheitern umzugehen. Vergebung bleibt kostbar, aber sie verliert ihren Charakter als Ruheplatz und wird zur Tür in weiteres Wachstum im Leben. In der Gewissheit, dass das Blut Christi wirklich reinigt, darf das Herz wagen, sich vom Licht weiterführen zu lassen, auch wenn dabei tiefer liegende Haltungen ans Licht kommen. So wird der Weg nicht enger, sondern freier. Gott hält uns nicht auf Distanz, sondern führt uns Schritt für Schritt in die Reife, die zur kommenden Sabbatruhe passt. Jede neu geschenkte Vergebung trägt dann den stillen Klang einer Einladung, weiter in sein Leben hinein, tiefer in seine Gemeinschaft, näher an seine Ruhe. Wachsame Jungfrauen, treue Knechte und die kommende Sabbatruhe. Die Gleichnisse in Matthäus 24-25 verbinden auf eindrückliche Weise unser heutiges Leben mit der kommenden Sabbatruhe. Zuerst steht das Bild der 10 Jungfrauen. Alle gehen dem Bräutigam entgegen, alle haben Lampen, alle schlafen ein, kein Unterschied in der Zugehörigkeit, aber ein entscheidender Unterschied im inneren Zustand. Die Klugen nehmen zusätzlich Öl in ihren Gefäßen mit, die Törichten nicht. Die Lampe kann als Bild für unseren Geist verstanden werden, der bei der Wiedergeburt entzündet wurde, das Gefäß als Bild für unsere Seele, unser inneres Menschsein. Öl spricht vom Heiligen Geist als göttlichem Leben. So zeigt sich, alle wahren Gläubigen besitzen den Geist, aber nicht alle lassen dieses Öl ihr inneres Gefäß tränken und durchdringen. Wachsam leben heißt nicht nur, äußerlich auf das Kommen des Herrn zu achten, sondern innerlich durch den Geist verwandelt zu werden, damit unser Gefäß nicht leer bleibt. Wenn im weiteren Verlauf des Gleichnisses die Törichten rufen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen sind am Erlöschen, wird deutlich, dass die Reserve an innerlich gewachsenem Leben nicht übertragbar ist. Was in Jahren der Verborgenheit im Umgang mit dem Herrn gewachsen ist, kann nicht im letzten Augenblick ausgeliehen werden. Die Erretteten können von Gott niemals ewig verworfen werden, aber sie können zeitlich, im Blick auf die Heilszeiten, verworfen werden, wie ein Kind, das in der Schule nicht gut abschneidet und nach dem Schulabschluss nicht an dem besonderen Abendessen teilnehmen darf, das seine Eltern als Belohnung für seine Geschwister geplant haben, die gut abgeschnitten haben. Ein solches Kind wird von seinen Eltern niemals dauerhaft verworfen, aber es kann vorübergehend zurückgesetzt werden. Daran schließt sich das Gleichnis von den Talenten an. Hier erscheint nicht mehr das Bild der Jungfrau, sondern das des Knechtes. Jeder Knecht erhält Talente, jedem nach seiner eigenen Fähigkeit, niemand geht leer aus. Die Gnade schenkt Leben und Ausstattung, doch sie enthebt nicht der Verantwortung. Die Talente müssen in Bewegung kommen, damit Frucht entsteht. Der Herr lobt nicht die große Begabung, sondern die Treue im Kleinen, gut gemacht, guter und treuer Sklave. Über weniges bist du treu gewesen, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Gebieters. Das verbindet unser heutiges Dienen unmittelbar mit der kommenden Zeit der Freude im Reich. Lukas 19 macht diese Verbindung noch konkreter, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Treue im unscheinbaren Dienst führt zu Teilnahme an der Herrschaft im zukünftigen Reich. Von hier aus bekommen auch die ernsten Worte über Weinen und Zähneknirschen ihren Platz. Der unnütze Knecht in Matthäus 25 verliert nicht seine Beziehung zum Herrn, aber er verliert die Teilhabe an der Freude des Reiches und erfährt stattdessen eine dunkle, schmerzhafte Zeit der väterlichen Zucht. Offenbarung 2,26-27 gibt die andere Seite, und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben, und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Hier tritt klar hervor, dass die Teilnahme am königlichen Amt im tausendjährigen Königreich mit Überwinden, Bewahren und Treubleiben verbunden ist. Die Schrift zeichnet so ein spannungsvolles Bild, alle, die Christus angehören, werden ewig bei ihm sein, doch nicht alle werden im kommenden Reich im gleichen Maß in Freude und Herrschaft stehen. Unser heutiges Wachstum im Leben prägt unsere Reifezeit, und unser treuer Dienst prägt unsere kommende Stellung. In dieser Perspektive bekommt der Alltag Gewicht, jede unscheinbare Treue, jede stille Warten auf den Herrn, jede verborgene Investition in andere wird Teil einer Geschichte, die in der Sabbatruhe des Reiches eine sichtbare, herrliche Antwort findet. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleich sein, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich, die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mit ihren Lampen. Und die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen sind am Erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Die Bilder der Jungfrauen und der Knechte laden zu einer stillen, aber entschiedenen Neuorientierung ein. Das Leben jetzt ist nicht eine Zwischenzeit ohne Bedeutung, sondern der Raum, in dem Öl im Gefäß wächst und Talente in Treue eingesetzt werden. Die Aussicht auf Lohn und mögliche väterliche Disziplin macht das Evangelium nicht schwer, sondern kostbar. Gott nimmt unser Leben ernst, weil er uns an der Freude und Herrschaft Christi im kommenden Reich teilhaben lassen will. Je tiefer diese Hoffnung die Seele durchdringt, desto mehr entsteht eine heitere Wachsamkeit. Kein gehetztes Arbeiten aus Angst, sondern ein waches, treues Leben vor dem Angesicht des Herrn, der selbst unsere kleinste Treue in seiner kommenden Sabbatruhe ehren wird. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns nicht nur zu Vergebung und Rettung berufen hast, sondern in die Tiefe deiner Ruhe und in die Freude deines Reiches. Du kennst unsere Schwachheit, unsere Neigung zur Trägheit und unsere Angst vor deinem Gericht, und doch versicherst du uns, dass deine Zucht die Liebe eines Vaters ausdrückt und uns zur Reife führen soll. Stärke in uns das Verlangen, in deinem Leben zu wachsen, von Sünde, Welt und selbst gelöst zu werden und dir mit dem Maß der Gnade, das du uns gegeben hast, treu zu dienen. Lass uns zu weisen Jungfrauen und zuverlässigen Knechten werden, die auf dein Kommen warten und mit Hoffnung auf die kommende Sabbatruhe blicken. Bewahre uns davor, an dir zu verzweifeln, und erfülle uns stattdessen mit Zuversicht, dass du dein gutes Werk vollendest und uns eines Tages in die Freude deines Reiches eintreten lässt. Amen.